Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Oder wo ich bin, ist es so, dass ich jetzt gerade natürlich lieber in Köln wäre, als einen Podcast zu machen. Gut, Peter Stöger ging es, glaube ich, ähnlich bei der PK eben.
Und damit steigen wir direkt ein in den BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Besser könnten wir es nicht beschreiben. Nicht, dass wir nicht gerne Podcast machen würden, oder Tobi?
Nein. Ja, also wir machen das sehr gerne.
Ja, das wollten wir eigentlich sagen. Trotzdem hätten wir nichts dagegen, gerade beim Karneval in Köln zu sein. In Düsseldorf natürlich auf gar keinen Fall, ist ja klar. Nein, Spaß beiseite. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich sehr und ihr habt es gerade vielleicht auch schon gehört. Wir haben einen neuen Präsentator gefunden. Borossini heißt das Magazin für junge BVB-Fans. Und wenn ihr euren Kindern oder euren Neffen und Nichten schon auf den Weg mitgeben wollt, wer der richtige Verein für die Zukunft ist, das ist die Internetadresse, auf der ihr vorbeischauen solltet, beziehungsweise die Kleinen. Und demnächst dazu in dieser Sendung auch noch ein wenig mehr. Aber wir wollen uns natürlich beschäftigen mit dem Sportlichen rund um Borussia Dortmund. Und es gab endlich mal wieder einen Sieg zu bestaunen gegen den ersten FC Köln, den Ex-Club von Trainer Peter Stöger. Und es gab einen neuen Stürmer, der direkt 2 Tore geschossen hat. Da sprechen wir ganz kurz drüber. Es gibt jede Menge Hörerfragen. Marco Reus ist kurz davor, wieder in die Mannschaft zurückzukehren. Maximilian Philipp stand auch schon wieder auf dem Trainingsplatz. Also eigentlich, Tobi, viele positive Nachrichten rund um Borussia Dortmund.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau richtig. Ich komme jetzt gerade quasi auch frisch von der Pressekonferenz, die ja heute Vormittag war. Mario Götze wird zurückkehren, denke ich, zum Wochenende. Marco Reus, wie du schon gesagt hast, steht kurz davor. Maxi Philipp war gestern überraschend früh eigentlich nach der Knieverletzung aus dem Leverkusen-Spiel im Dezember wieder auf dem Trainingsplatz. So, dass es ja personell aufwärts geht, wobei jetzt, wenn wir da schon gerade drüber sprechen, Rafael Guerrero, der ja in Köln erst sein Comeback gegeben hat nach überstandenem Muskelfaserriss, jetzt erneut mit Oberschenkelproblemen ausfällt am Wochenende, da ist die genaue Diagnose noch nicht im Umlauf. Aber insgesamt, auch Marcel Schmelzer ist auf dem Weg der Besserung und wird, denke ich, spätestens dann nächste Woche wieder ein Thema für den Kader sein. Geht's, was den Verletztenstand angeht, auf jeden Fall in die richtige oder eine positive Richtung für den BVB.
Gucken wir zunächst noch auf die Partie in Köln. Du bist ja auch im Stadion gewesen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe.
Genau.
Das war ein tolles Spiel zum Zugucken.
Das hat Spaß gemacht. Ja, es war ein unterhaltsames Spiel. Köln ist ja sowieso immer sehr stimmungsvoll. Jetzt kam noch hinzu, dass ja Peter Stöger zurückgekehrt ist zum FC und das ja, glaube ich, damals nach 61 Tagen. Insofern war das sicherlich alles ein bisschen schon besonders. Und dann Freitagabend und Flutlicht und dann war es eben auch noch richtig unterhaltsam auf dem Rasen. Ja, solche Reportertermine, die machen dann richtig Spaß.
Es war ein sensationelles Spiel, es war ein interessanter Verlauf. Es gab ja sogar noch ein Abseitstor des Neuzugangs in der Sturmmitte da. Wie hat dir der Mann aus Chelsea gefallen?
Jetzt muss ich den Namen aussprechen.
Natürlich.
Du hast dich davor gedrückt. Aber also einigen wir uns jetzt für den weiteren Verlauf auf Michi. Ich glaube, das macht die Sache leichter. Und ich glaube, man spricht den Nachnamen Batshuayi aus. Ja, das war ein sehr überzeugender Einstand. Der war ja 2 Tage vorher erst dann wirklich aus London gekommen und hatte nur kurz mit der Mannschaft trainieren können und dann direkt 2 Tore zu schießen und eben auch direkt schon so eine Präsenz auf dem Platz zeigen. Das war vielversprechend, das gilt jetzt zu bestätigen. Ich bin da immer vorsichtig mit übertriebenen Lobhudeleien nach einem guten Spiel, aber das hat er sich verdient, der Auftrag war richtig gut und wenn er das jetzt bestätigen kann in den nächsten Wochen, dann wird er zumindest, was das angeht, glaube ich, Pierre-Emerick Aubameyang in der Rückrunde schnell vergessen machen können.
Und es kommt ja auch darauf an, welche Situationen hat er, die ihm die Mitspieler liefern. Das waren Situationen, da kann man mal ein Tor schießen und dafür wurde er eingekauft. Er wurde jetzt nicht eingekauft, im Mittelfeld die Zweikämpfe zu gewinnen.
Nein, also es geht natürlich wirklich erstmal darum, diese Lücke zu schließen und wie du schon sagst, vor allen Dingen toremäßig, die Pierre-Emerick Aubameyang hinterlässt, weil die Zahlen rund um Pierre-Emerick Aubameyang, die sind ja nun mehr als aussagekräftig, da geht einfach ganz, ganz viel Torgefahr und ganz viel Torriecher verloren. Das gilt aufzufangen, so gut es geht, bis zum Sommer jetzt erstmal. Und ja, am Ende ist das jetzt eine Floskel, die ich früh bringen muss in diesem Podcast, aber ein Stürmer wird nun mal eben daran gemessen, wie viele Tore er schießt und 2 zum Auftakt ist dann erstmal sehr, sehr ordentlich.
Da kann man nicht meckern und wichtig waren ja auch die 3 Punkte, denn man hat sich jetzt da auch oben dann doch festgesetzt, auch wenn die Konkurrenz natürlich ein bisschen mithilft, weil die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Aber ich fand, das war ein enorm wichtiger Sieg, weil man eben nicht hat abreißen lassen in der Tabelle und irgendwie auf Platz 5, 6 oder 7 zurückgefallen ist.
Ja, war total wichtig. Also sowohl für die Tabelle als auch für die Stimmung. Drei Unentschieden zum Auftakt nach der Hinrunde waren, wenn man es positiv beschreiben will, eben drei Spiele ohne Niederlage. Aber gemessen an den Gegnern, die eben zu Gast waren, waren die drei Punkte natürlich zu wenig. Und auch der SC FC Köln war im Moment im Stimmungshoch, nicht nur wegen Karneval, wir haben gerade drüber gesprochen, sondern eben auch, weil die gut aus den Startlöchern gekommen sind und wieder so ein bisschen an das Nicht-Abstiegswunder glauben. Aber es ist eben auch der Tabellenletzte mit 13 Punkten und das ja nicht irgendwie zufällig zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt gerade in der Saison befinden. Insofern musste da schon Sieg her, aber es war eben ein großer Kampf, weil der FC alles dagegen gesetzt hat und eben schon mit einer gewissen Euphorie und mit so einer gewissen Unbekümmertheit und vielleicht manchmal auch mit dem Mut der Verzweiflung versucht hat, diese Niederlage zu verhindern. Und der BVB hat im Spiel zwei Rückschläge bekommen, nämlich zwei Führungen verspielt und hat dann trotzdem das dritte Tor noch nachgelegt, das dann am Ende gereicht hat. Und dann war der Sieg eben, wie ich schon sagte, für die Tabelle einmal wichtig, weil man jetzt wieder eher da anklopft, wo man sich sieht und wo man hin will. Und zum anderen eben natürlich auch für die Stimmung und auch für das Selbstvertrauen endlich wieder gewonnen zu haben.
Man liegt noch einen Punkt hinter den punktgleichen Mannschaften aus Leverkusen und Leipzig auf dem vierten Platz. Man steht wieder vor dem großen Rivalen aus Gelsenkirchen. Also einigermaßen alles im Lot bei Borussia Dortmund, mehr oder weniger. Und dann habe ich schon direkt das nächste Thema, was zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt hat, nämlich die mögliche Vertragsverlängerung von Marco Reus. Ich glaube ja, auch wenn jetzt viele sagen, ja, der Reus, der überlegt sich das vielleicht, wenn so viele Spieler immer den Verein wechseln. Ich bin mir relativ sicher, eigentlich kann der nur richtig glücklich sein bei Borussia Dortmund. Wie siehst du das denn?
Ja, das ist eine romantische Vorstellung oder ein romantischer Gedanke. Ich glaube schon, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als du, dass Marco Reus auch woanders glücklich sein könnte. Das Zeug dazu hat er, die Qualität ist da, nichtsdestotrotz, und da hast du natürlich recht, hat er sich auch damals für Borussia Dortmund entschieden, als er aus Gladbach gewechselt ist, hat sich eben hier für seine Wurzeln entschieden. Deswegen glaube ich schon, dass das für ihn eine ganz reelle und auch gut vorstellbare Überlegung ist, bei Borussia Dortmund seinen Vertrag zu verlängern. Fakt ist aber auch, dass er eben so den ganz großen Titel noch nicht gewonnen hat, dass es sein letzter großer Vertrag ist. Und ich glaube schon, dass er sich sehr genau angucken wird und auch anhören wird, was die Verantwortlichen vorhaben im Sommer. Ich glaube, Champions League Qualifikation ist Grundvoraussetzung für eine Vertragsverlängerung. Nochmal ein Jahr Europa League wird nicht sein müssen. Zumindest so ist meine Vermutung. Und das hat ja auch Herr Watzke jetzt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Anfang der Woche recht deutlich gemacht. Es werden Strukturveränderungen im Kader anstehen. Ich nehme an, da sprechen wir gleich noch drüber. Und diese Veränderungen wird sich Marco Reus, denke ich, schon sehr, sehr genau angucken, aber auch erklären lassen, um da dann für sich auch abzuklopfen, wie die Perspektive hier für die nächsten Jahre in Dortmund ist.
Ja, ist ja bald Valentinstag, deswegen wollte ich ein wenig romantisch sein, aber Spaß beiseite, es ist natürlich auch so, dass Marco Reus sich, wie du das gerade auch gesagt hast, bei seinem Wechsel von Gladbach weg schon mal für seine Wurzeln entschieden hat. Auch damals war ja der FC Bayern beispielsweise an ihm interessiert und deswegen, meiner Meinung nach, ist das bei ihm eine sehr, sehr wichtige Sache, wo er nicht irgendwie das beiseite schiebt und sagt, das ist gar nicht so relevant. Und er ist natürlich in den letzten Jahren auch häufig länger verletzt gewesen. Und das spielt dann, glaube ich, auch immer noch mit. Oder denkst du nicht?
Ja klar, also der Verein hat ihn da unterstützt in allen Lagen, in allen schwierigen Situationen. Ja, ich tue mich immer schwer damit. Also ich finde den Gedanken auch romantisch. Ich finde es auch schön. Und ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Marco Reus noch ein paar Jahre Kopf dieser Mannschaft sein wird. Ich glaube aber, dass man nicht partout davon ausgehen kann, dass es so kommen wird.
Ich halte da jetzt mal dagegen. Ich bin mir relativ sicher, dass es so kommen wird. Nicht wegen dieser romantischen Geschichte, sondern generell, weil ich glaube, dass Marco Reus schon gut einzuschätzen weiß, wie auch seine Chancen wären bei absoluten Top-Vereinen. Nicht, dass er nicht die Qualität hätte. Aber wie gesagt, diese Verletzten-Geschichte, die dazukommt. Und natürlich, dass der Heimatverein nochmal ganz anders mit einem umgeht und dass er dort einen anderen Status hat, als beispielsweise, wenn er jetzt bei Barcelona spielen würde, bei Real Madrid, bei den Bayern, bei Arsenal, bei Chelsea, wo auch immer. Hat er einen ganz anderen Status als bei Borussia Dortmund. Das wird natürlich auch nochmal Thema sein, denke ich, bei den Hörerfragen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben so viele Fragen bekommen von den Hörern, wie eigentlich zuletzt immer, dass das gar nicht auf eine Seite drauf passte. Ich möchte deswegen direkt zu den Hörerfragen übergehen, oder hast du da noch irgendwas hinzuzufügen, Tobi?
Nee, gerne.
Gut, dann die erste kommt von Flo und der würde gerne wissen, ob es für uns denkbar sei, dass Watzke Rauball beerbt und Kehl eine Führungsposition im Management übernimmt.
Ja, ist ein Gedanke, den ich jetzt selber so noch nicht hatte, bin ich ganz ehrlich. Also ich wüsste jetzt nicht, wieso Herr Watzke unbedingt Herr Rauball beerben sollte. Insofern würde ich das jetzt einfach mal so stehen lassen wollen, weil ich tatsächlich gerade, da müsste ich wirklich mal länger drüber nachdenken. Was ich schon eher sehe, ist, dass Sebastian Kehl sicherlich perspektivisch eine Funktion bei Borussia Dortmund übernehmen könnte. Weiß aber nicht, ob das jetzt unbedingt in Zusammenhang steht mit der Zukunft von Hans-Joachim Watzke.
Es müsste ja dann sozusagen ein Posten frei werden. Also ich meine, Watzke hätte mal angedeutet, dass er sich vorstellen könnte, irgendwann nicht mehr, also irgendwann in naher Zukunft, das heißt in den nächsten 3, 4 Jahren, nicht mehr Geschäftsführer zu sein, dann vielleicht Ehrenpräsident Rauball und Watzke wird Präsident und dann wäre da ja wieder was frei.
Ja, also die Verdienste um den Verein dafür sind ja auf jeden Fall gegeben. Also insofern ist das sicherlich ein Modell, das jetzt nicht irgendwie völlig aus der Luft gegriffen ist. Ob es in der Hinsicht konkrete Pläne gibt, vermag ich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen.
Er hat noch eine Frage und die möchte ich gerne mit der Frage von Andreas verknüpfen, denn der fragt, welche Elf wäre für dich die stärkste, wenn alle Spieler fit sind? Und die von Flo ist, Kagawa und Götze auf Dauer zusammen sinnvoll und denkbar, und das hören wir ja dann jetzt, wenn du deine Elf zusammenstellst.
Ja, dann würde ich es mal durchgehen. Mit Gürki im Tor und mit der Viererkette wäre dann Piszczek rechts, Sokratis und Toprak im Zentrum. Hinten links Marcel Schmelzer und dann hätte ich auf V6 Julian Weigel und dann würde ich tatsächlich auf der, also es wären 4-1-4-1 wird es werden und dann würden Götze und Kagawa auf den Achterpositionen spielen. Links würde Marco Reus spielen, rechts Christian Pulisic, das könnte dann auch ein 4-3-3 werden. Kann man sehen, wie man will. Und vorne mit Michy Batshuayi, dann ist das, glaube ich, schon eine gute erste Elf.
Damit wäre die Frage sehr, sehr schnell beantwortet.
Um die Frage eben zu beantworten, ja, ich glaube, dass Shinji Kagawa und Mario Götze zusammen da spielen können, auf den Achterpositionen oder eben auf halben Zehnerpositionen, also das kann man ja nennen, wie man möchte. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Shinji Kagawa, der jetzt unter Peter Stöger deutlich an Bedeutung fürs BVB-Spiel wieder gewonnen hat, auch deutlich an persönlicher Form gewonnen hat. Und Mario Götze, den ich ja, das habe ich ja hier an dieser Stelle schon häufiger gesagt, einfach für so einen begnadeten Fußballer halte, der vielleicht nicht unbedingt dieser Führungsspieler ist, der mit seiner Qualität eigentlich sein könnte, aber der natürlich trotzdem immer in der Lage ist, Situationen spielerisch aufzulösen, der eigentlich immer schon vorher weiß, was er mit dem Ball anfangen will, wenn er angespielt wird, der auch eigentlich immer anspielbar ist und der schon immer für das kreative Moment im BVB-Spiel sorgen kann. Auch wenn ihm eben seit seiner Rückkehr zum BVB halt die Torgefahr noch so ein bisschen, die geht ihm noch so ein bisschen ab, da sehe ich dann doch noch Steigerungsbedarf.
Dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Jetzt gucke ich mal, was vielleicht noch einigermaßen zu dieser Thematik passt. Das könnte schwer werden. Es sind so viele Fragen. Hier, da wird jemand sehr direkt bei der Frage von Robert, denn der würde gerne wissen, was sind eurer Meinung nach die notwendigen bzw. von Watzke angesprochenen Kaderjustierungen im Sommer? Wen sollte man eurer Meinung nach holen bzw. abgeben und wie realistisch bzw. vermittelbar, in Klammern Şahin und Schmelzer, wäre das? Darauf antwortet Nils, abgeben, Zorc und Watzke holen, einen Sportdirektor und Manager, der von seinem Job tatsächlich Ahnung hat. Also dazu, bevor du was sagst, Tobi, würde ich gerne noch meinen Senf hinzugeben. Entschuldige, Nils, aber wer den Verein finanziell aus der kompletten Versenkung holt und diese Zahlen abliefert, die Borussia Dortmund in den letzten Jahren abgeliefert hat, da weiß ich nicht, ob das ein schlechter Manager bzw. Geschäftsführer ist. Also da möchte ich doch dann meine schützende Hand sozusagen ein wenig über Hans-Joachim Watzke halten, denn was das Finanzielle angeht, steht Borussia Dortmund mal ganz anders da, als das damals in den Zeiten noch gewesen ist, vor Jürgen Klopp beispielsweise, also wo der Verein kurz vor der Insolvenz stand. Da kann man, glaube ich, Watzke gar keinen Vorwurf machen. Aber was den Sportdirektor angeht, Michael Zorc, ja, der hat so ein bisschen das Problem, finde ich zumindest, dass im Moment halt in Europa viele Investoren oder Mäzene hinzukommen und es ist nicht mehr ganz so leicht wie noch vor 5, 6 Jahren, immer das Talent zu finden, das vielleicht dann auch mal ein paar Jahre länger bei Borussia Dortmund bleibt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, dass es super schwierig geworden ist für Michael Zorc, den Kader zu planen, die Umstrukturierung, um da vielleicht anzufangen, weil das eine geht mit dem anderen ja einher, wie Herr Watzke ja relativ deutlich in Aussicht gestellt hat. Da reden wir ja gar nicht unbedingt nur über fußballerische Qualität. Die ist sicherlich immer gefordert und Grundvoraussetzung, wenn man sicher spielen will, auf dem Niveau, das sich mittlerweile eben im Kader da tummelt oder die Qualität, die sich da tummelt im BVB-Kader. Es wird so ein bisschen darum gehen, die Mentalität der Mannschaft zu verändern, sicherlich auch Hierarchien aufzubrechen. Das kann auch dazu führen, dass da unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen. Das wird sich sicherlich jetzt noch sehr, sehr genau angeschaut werden in der Rückrunde. Und dann wird es eben darum gehen, ja, Spieler zu verpflichten, die in der Lage sind, die Mannschaft wieder, also so hat Herr Watzke ja sinngemäß auch gesagt, die auch so ein bisschen in der Lage sind, die Mannschaft wieder näher an die Fans ranzuholen, sprich auch so die Leidenschaft in die Kabine zu bringen und so ein bisschen mehr auf den Rasen zu transportieren, sodass die Leute im Stadion eben auch wieder den Eindruck haben, da spielen Leute, die sich mit 110% in aller Wertung aufreißen. Er hat ja dann auch nochmal explizit Sven Bender gelobt, der ja nun kein filigraner Fußballer ist, aber der zum Beispiel jetzt gerade in Leverkusen relativ eindrucksvoll zeigt, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann. Also den Vorwurf muss sich der BVB, glaube ich, auch gefallen lassen, dass, was den Fall Sven Bender betrifft, dass es da eine Fehleinschätzung irgendwo gegeben hat, was eben die sportliche Leistungsfähigkeit anbetrifft, dass man ihn, so einen verdienten Spieler, hat ziehen lassen, ist das eine, das ist nachvollziehbar. Wenn man eben sagt oder denkt, dass er sportlich keine Hauptrolle mehr spielt beim BVB, die Frage ist, warum hat man gedacht, dass er keine Hauptrolle mehr spielt? Weil wenn man sieht, was gerade dieses Jahr oder diese Saison in der Defensive vor sich geht mitunter, dann denkt man zwangsläufig immer an Sven Bender und eigentlich daran, dass er wahrscheinlich irgendwie jedes Spiel von Anfang an spielen könnte und der Abwehrchef sein könnte, den man sich in vielen Situationen gewünscht hätte. Das ist das eine. Es wird also darum gehen, eben neben all dem Talent und neben all der Qualität, die man holt, auch Mentalität zu holen. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man muss eben dahin kommen, dass man auch wieder neue Identifikationsfiguren in die Mannschaft bekommt. Es sind viele weggegangen. Sven Bender war einer, Nevin Subotic war einer. Die haben dann eben alle hohe Verdienste um den BVB, aber nicht mehr den sportlichen Stellenwert gehabt. Und die muss man neu finden. Und das ist ein super schwieriger Job für Michael Zorc, den er, glaube ich, nicht zu beneiden ist. Weil die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Helden, über die wir ja jetzt gerade hier sprechen, das sind ja die, die quasi damals mit dem Verein, als es wieder aufwärts ging, auch mitgewachsen sind. Das heißt, es war dann auch leichter, eben auf solche Spieler zu setzen. Kevin Großkreutz ist auch so ein Beispiel, ne, wo die Dortmunder Fans dann singen können, wir sind alle Dortmunder Jungs. Das Problem ist, mittlerweile ist der Anspruch so hoch, dass man, glaube ich, nicht mal eben einfach einen Kevin Großkreutz aus Aalen verpflichten kann. Also da muss schon eine andere Qualität her. Im Idealfall muss die auch noch deutschsprachig sein, weil internationale Talente sind relativ viele verpflichtet worden zuletzt. Das waren auch sinnvolle Transfers, aber es muss eben ein gesunder Mix her aus Qualität und Identifikationspotenzial oder eben auch Mentalität. Und das zu finden auf dem Transfermarkt, so wie er sich im Moment gestaltet, das ist einfach richtig, richtig kompliziert. Und das wird nicht einfach.
Das wird allerdings nicht einfach und es wurde ja bereits angekündigt, dass man einen anderen Weg einschlagen möchte als zuletzt. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wen der BVB im Sommer verpflichten wird. Und immer heißer gekocht wird ja auch der Name in der Transferküche. Jonathan Tah von Bayer Leverkusen würde mir übrigens extrem gut gefallen. Und Johannes hat da ein bisschen was angedeutet, was das Verhältnis angeht zwischen Watzke und Zorc in seiner Frage. Er würde gerne wissen, ob das noch zu 100% intakt ist oder ob es da doch Risse gibt. Was denkst du denn?
Ich glaube, dass das absolut intakt ist. Hans-Joachim Watzke hat ja jetzt auch Michael Zorc nochmal verteidigt, wenn man das so nennen will, oder in Schutz genommen oder ihm eben sein absolutes Vertrauen ausgesprochen in diesem langen Interview mit der FAZ und hat eben auch darauf verwiesen, dass dann auch mal ein schlechteres Jahr jetzt dabei sein darf, ohne dass dieses Vertrauen direkt Risse bekommt oder leidet. Ich glaube, dass das Verhältnis nach wie vor sehr vertrauensvoll und intakt ist. Und ich glaube auch, dass Michael Zorc in vielen Bereichen, ohne dass ich da jetzt mich in der Rolle sehe, jemanden verteidigen oder gar schützen zu müssen, in ganz, ganz vielen Punkten richtig gehandelt hat und einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Also wenn ich jetzt an die Verkäufe denke von Dembélé und auch von Aubameyang, dann waren die richtig und es gab ja nun auch eine sehr, sehr satte Entschädigung dafür, dass sie gegangen sind. Was jetzt eben zählen wird, ist das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man jetzt eben den Dreh findet und dass man vielleicht nicht nur noch nach Qualität guckt, wenn man es jetzt ein bisschen platter formulieren würde, dann geht es halt nicht nur noch darum, wer wie oft den Ball hochhalten kann und wer wie gut den Ball stoppen kann, sondern eben auch darum, ja, diese unbedingte Siegermentalität, diesen unbedingten Siegeswillen und diese Leidenschaft auf den Platz zu kriegen und die auch eben zu verpflichten, um der Mannschaft, so was das Gesamtauftreten angeht, wieder ein bisschen hübscheres Gesicht zu geben.
Schöne Grüße an Johannes an dieser Stelle. Ich denke, deine zweite Frage ist hiermit auch beantwortet. Florian schreibt, ein großer Kaderumbruch ist nur möglich, wenn die Trainerfrage geklärt ist. Das sehe ich eigentlich ähnlich, denn wenn man dann den Trainer jetzt zum Saisonende nicht rauswerfen sollte, aber der Vertrag läuft ja offiziell aus, weil man sich nur bis zu Saisonende auf eine Zusammenarbeit verständigt hat für den Moment, dann wäre das ja schon wieder schwierig, wenn man jetzt mit ihm irgendwie plant und in der Hinterhand überlegt man, da setzen wir vielleicht auf Hannes Wolf oder irgendeinen anderen Namen, der da zuletzt schon mal genannt wurde, Niko Kovac auch. Also da muss man sich natürlich genau überlegen und auch rechtzeitig überlegen, mit wem man in die neue Saison geht. Seiner Meinung nach steht mindestens die Hälfte des Kaders unter kritischer Beobachtung. Siehst du das genauso, dass es so viele Spieler betrifft?
Ja, also man muss natürlich schon auch ein bisschen die Vertragslage sehen. Also es reicht ja nicht nur zu sagen, der BVB, das ist jetzt, hört sich jetzt so ein bisschen fast an wie aus der PR-Abteilung, aber da werden ja Verträge eingehalten und da wird ja keiner vom Hof gejagt. Also die Spieler, die Vertrag haben, die werden auch immer die Chance haben, sich zu beweisen. Sicherlich kann man da aber natürlich auch Spielern, die noch Vertrag haben, nahelegen, sich eventuell einen neuen Verein zu suchen. Das muss dann ja aber auch erstmal alles so klappen. Also man kann ja jetzt nicht einfach schon mal partout sagen, wir holen 10 neue Spieler, weil da müsste man ja eben im Zweifel auch 10 Spieler abgeben, respektive loswerden. Das muss ja erstmal alles klappen. Aber es gibt sicherlich Kandidaten, die dieses Jahr die Anforderungen und die Erwartungen nicht erfüllt haben. Und das wird sicherlich in die Analyse mit einfließen. Und dann wird eben schon geguckt, an welchen Positionen hat es denn besonders gehapert und wo müssen wir nachjustieren. Und dann glaube ich schon, dass der Umbruch in diesem Sommer anders und in gewisser Form größer ausfallen wird, als das in den vergangenen Transferperioden der Fall war.
Auch da, ich habe es ja eben schon gesagt, bin ich sehr, sehr gespannt auf die Personalien oder besser gesagt die Personalentscheidungen, die im Sommer getroffen werden. Weißt du, ob der BVB den auslaufenden Vertrag mit Reimann verlängern möchte oder wird? Hat sich da was getan, fragt Klaas.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke, dass er nicht den Status genießt, dass man sagt, man traut ihm die Nummer 2 zu. Das würde dann dafür sprechen, dass eigentlich Domme Reimann von sich aus den nächsten Schritt gehen müsste. Weil ich glaube, jetzt dauerhaft in der Regionalliga West zu spielen beim BVB 2 und eben dritter Torwart beim BVB in der ersten Mannschaft zu sein, hilft so einem jungen Torhüter nicht. Insofern, wenn ich jetzt mein Bauchgefühl entscheiden lassen müsste, würde ich sagen, da stehen die Zeichen eher auf Trennung. Mitunter will ich nicht ausschließen, dass es da vielleicht noch eine Verlängerung gibt mit einem Leihgeschäft. Ich glaube aber nicht, dass man ihm jetzt zutraut, im Sommer die Nummer 2 zu werden und quasi Roman Weidenfeller, der seine Karriere beendet, in dem Fall zu beerben.
Auch das wird interessant zu sehen sein. Wer da die neue Nummer 2 wird, denn Reimann scheint es ja nicht zu werden. Michael schreibt, Frage an die Trainingsbeobachter. Findet überhaupt Training der offensiven Standards statt? Ich habe das Gefühl, dass es bei uns eher Zufall ist, ob da mal ein Ball ankommt oder nicht. Ja, aber Micha, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Bundesligisten so aussieht, ob du die anderen Spiele schaust. Das ist teilweise ja nicht nur bei Borussia Dortmund schwierig. Das ist auch bei anderen Clubs eine große Problematik, dass da die Standardsituationen manchmal so aussehen, als würde da gerade die F-Jugend spielen. Also überspitzt formuliert, Entschuldigung. Aber teilweise ist es ja auch so. Und wenn du selten dann Tore erzielst aus Standardsituationen, tja. Ich meine, wenn du dann einen Trainerwechsel hast, mitten in der Saison, vor der Saison, dann wird darauf vielleicht nicht so sonderlich viel Wert gelegt. Oder was denkst du?
Also ich kann ja nur berichten aus den Trainingseinheiten, die für uns einsehbar sind. Und das sind ja immer nur die zu Beginn der Woche. Also zum Beispiel jetzt diese Woche konnten wir Montag, Dienstag, Mittwoch zum Training. Heute ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, morgen ist auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So aus meiner eigenen aktiven Zeit als Fußballer, so Standard ist ein Klassiker fürs Abschlusstraining. Insofern gehe ich schon davon aus, dass die trainiert werden, allerdings nicht so, dass ich es beurteilen kann, weil ich selber auch nicht zu sehen bekomme. Also ich kann da jetzt nicht genau sagen, wie schwer oder wie groß der Fokus darauf gerichtet wird. Ich denke, wäre fahrlässig, das nicht zu trainieren. Und es gibt ja nun auch, so wie du gerade gesagt hast, also es gibt viele abschreckende Beispiele, da bin ich auch bei dir. Bei vielen fragt man sich, warum da Ecken und Standardsituationen im Allgemeinen mitunter so fahrlässig hergeschenkt werden. Aber es gibt ja auch Vereine, ich denke an Freiburg, die, glaube ich, eine überragende Quote haben nach ruhenden Bällen, die dann ja doch relativ eindrucksvoll unterstreichen, was das für eine Waffe sein kann, gerade wenn man vielleicht offensiv sich schwer tut. Insofern, um das jetzt konkret auf die Hörerfrage zu richten, ich kann es beim BVB nicht beurteilen, weil wir eben nicht alle Trainingseinheiten sehen dürfen. Die wir sehen, finden fast ausschließlich ohne Training von Standardsituationen statt.
Ja gut, dann hätten wir das auch geklärt und somit die Frage des Hörers beantwortet. Was haben wir denn noch? Können nicht mehr alle mit reinnehmen, denn wir wollen ja natürlich auch noch ein wenig vorausschauen auf die Partie gegen den HSV. Malte schreibt, warum kommuniziert der BVB keine genauen Verletzungsdiagnosen mehr? Schlechte Erfahrungen wie bei Sokratis? In Klammern belastungsstabil oder nehmen die eher Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Spieler? Naja, das glaube ich jetzt nicht unbedingt.
Ja, also die Persönlichkeit, wenn man konkret kommuniziert, was denn nun Sache ist, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ich kann es mir mitunter auch manchmal nicht erklären. Bei Jadon Sancho jetzt das jüngste Beispiel, auch Rafael Guerrero, der am Wochenende ja nun ausfallen wird, da gibt es noch keine Diagnose konkret, zumindest keine nach außen hin kommunizierte. Ja, da würde sich auch der ein oder andere Journalist manchmal noch mehr Transparenz wünschen. Aber im Detail kann das nur die Presseabteilung von Borussia Dortmund beantworten und leider nicht ich.
Ja, die Presseabteilung von Borussia Dortmund wird wahrscheinlich nicht hier im Podcast zur Verfügung stehen. Dann haben wir eine weitere Frage, auch wenn es in der letzten Woche schon eine ähnliche gab, schreibt der Hörer. Im Rasenfunk wurde behauptet, dass eine zu negative Berichterstattung über den BVB nicht gerne gesehen ist. Stimmt das und wie zeigt sich eine mögliche Einflussnahme? Du hast ja gerade schon gesagt, du musst aufpassen, was du sagst. Was ist denn da los, Tobi?
Also bei mir hat sich zumindest, da kann ja jeder nur, glaube ich, aus eigener Erfahrung berichten und da möchte ich jetzt auch auf keinen Fall pauschal urteilen, weil das wäre dann irgendwie auch unseriös. Insofern kann ich nur sagen, dass ich ja jetzt seit dieser Saison dabei bin als BVB-Reporter, auch relativ viele Meinungsstücke geschrieben habe, denke ich, mitunter auch Kommentare, die nicht sonderlich positiv ausgefallen sind zugunsten des Vereins. Also bei mir hat sich keiner beschwert, dass ich zu negativ berichten würde. Insofern kann ich das nicht bejahen. Ich will es auch nicht kategorisch ausschließen, dass es da mal eine Beschwerde gibt von dem einen oder anderen, der sich vielleicht persönlich angegriffen fühlt. Aber zumindest ich habe in dieserlei Hinsicht noch keine Erfahrung gemacht.
Ganz ehrlich, also solange wir nicht die Spieler komplett durch den Dreck ziehen, muss ja auch ein bisschen kritische Berichterstattung erlaubt sein. Also man darf ja auch den Journalisten nicht die Meinung verbieten und wir sollen ja begleiten als Journalisten und wir sollen nicht irgendwie gut Freund sein mit den Leuten dort. Ja, das ist natürlich immer ein sehr, sehr schmaler Grat, wenn man über eine lange Zeit gewisse Mannschaften oder Sportler begleitet. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht rund läuft und beispielsweise am Ende der Ära Peter Bosch lief es überhaupt nicht rund, dann muss man darüber auch berichten dürfen, auf einer sachlichen Ebene. Aber ich denke, das muss auf jeden Fall erlaubt sein. Dann, was haben
ja,
so wir denn
es.
Noch?
Also ja? Ich schreibe ja, also um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, also ich schreibe ja durchaus bereitwillig und gerne auf, wenn irgendwas gut ist und wenn ich ein tolles Fußballspiel sehe und davon begeistert bin, dann bin ich auch der Letzte, der das nicht aufschreibt, aber wenn ein Fußballspiel grottenschlecht ist oder eine Leistung miserabel ist, was ja passieren kann und was auch menschlich ist, dann werde ich immer darauf achten, dass ich niemanden persönlich angreife oder gar beleidige, aber eben aufzuzeigen, dass irgendwas richtig schlecht oder miserabel ist oder war, ist dann in dem Fall natürlich tatsächlich unser Job und unterscheidet uns ja auch eben von Presseabteilungen oder clubnahen Berichterstattern, sodass wir natürlich da schon versuchen, mit der nötigen Distanz und Sachlichkeit an die Sache ranzugehen.
So sollte es auch sein. Unabhängig, ja? Unabhängiger Journalismus, das ist sehr, sehr wichtig, ja, denn wenn die Leute nicht mehr unabhängig sind, dann können wir uns den Journalismus ja im Prinzip auch sparen. Gut, dann habe ich mir drei Fragen noch aufgespart für die nächsten Wochen. Die werden auf jeden Fall nicht hier gestrichen aus der Liste und wir kommen noch kurz zum Spiel gegen den HSV. Ich weiß nicht, ob du das letzte Spiel des HSV gesehen hast gegen Hannover 96. Der HSV, ganz ehrlich, ich kann ihn nicht mehr sehen. Die spielen grottenschlecht. Das ist zum Weggucken. Ich bin froh, wenn die endlich absteigen. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Die können gerne in der Versenkung verschwinden. Also wirklich, Tobi, du guckst ein Spiel des HSV. Das ist
unabhängiger Journalismus.
Ja, aber es ist einfach nicht mehr zum Angucken. Ja, die haben auch immer einen Rasen. Das ist ein Acker, das ist kein Rasen. Deswegen finde ich das schon mal blöd. Die Ticketpreise in Hamburg sind unsäglich. Also du bezahlst dafür ein Spiel gegen eine schlechte Mannschaft teilweise 60, 70 Euro für einen Durchschnittsplatz und immer dieses Theater im Umfeld des HSV. Also klares 5:0 für den BVB am Wochenende.
Ja, hätte wahrscheinlich keiner was gegen beim BVB und ich bin da auch bei dir, zumindest was die Einordnung des Hamburger Sportvereins angeht. Das ist natürlich mitunter fast schon Realsatire, was da läuft. Wenn ich da alleine dann wieder an Aufsichtsrat und Vorstand und Bühne, hat dann auch immer noch irgendwie was zu kamellen. Also das ist schon schwierig. Ich glaube, unterm Strich arbeitet der HSV eigentlich jetzt wirklich seit Jahren relativ akribisch darauf hin, endlich mal auch zweite Liga spielen zu dürfen, wenn man es ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachtet. Ja, was da an fußballerischer Magerkost geboten wird, das ist schon richtig wenig. Und alles andere als ein Heimsieg jetzt und damit eben auch der nächste Dreier nach dem wichtigen Sieg in Köln, wäre eine herbe Enttäuschung. Ob es jetzt 5-0 ausgeht, vermag ich nicht zu sagen. Dafür hat der BVB jetzt in den vergangenen Wochen auch nicht mit kreativen Momenten und Torchancen in Hülle und Fülle geglänzt. Insofern gehe ich jetzt mal auf ein glattes 2-0, aber man sollte zumindest gegen den HSV kein Gegentor kassieren und man sollte in der Lage sein, vorne ein oder zwei Tore zu schießen und somit mehr oder weniger souveränen Arbeitssieg, wie es dann wahrscheinlich hinterher heißen wird, einzufahren.
Der HSV muss auf Papadopoulos verzichten, den vielleicht wichtigsten Spieler in der Viererkette, denn der hat am vergangenen Wochenende die gelb-rote Karte gesehen.
Das sagt ja auch ein bisschen was. Also Papa in Ehren, aber wenn das dann, wie du sagst, der wichtigste oder einer der wichtigsten Spieler ist, ja, dann zeigt das schon. Also vielleicht macht Michael Zorc ganz schön gute Arbeit, so kann man es dann auch mal betrachten, war jetzt so mein erster Gedanke. Also die Leute, die auf sehr, sehr hohem Niveau über die Kaderplanung bei Borussia Dortmund schimpfen, die müssen dann vielleicht eben auch mal gucken, was so Vereine wie Hamburg oder so alles so in der Lage sind, auf die Beine zu stellen. Und die haben auch gar nicht so wenig Geld ausgegeben. Insofern, das aber nur am Rande. Ja, und jetzt habe ich deine eigentliche Frage vergessen.
Ich glaube, ich habe gar keine gestellt, ich weiß es gar nicht mehr. Bobby Wood, ein Tor, dann haben wir noch André Hahn, zwei Tore, Jan-Fiete Arp, zwei Tore. Also der beste Torjäger, der Stürmer ist nominell beim HSV, hat zwei Tore geschossen in dieser Saison. Philipp Kostic ist der beste Torschütze mit 4 Treffern. Also ich denke, da sollte die Null relativ sicher stehen. Gut, wir sind ja schon, also ich will nicht sagen über der Zeit, aber wir haben ordentlich was besprochen, deswegen danke an der Stelle an dich, Tobi, und alle weiteren Informationen gibt es unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter natürlich unter @rnbvb. Mich findet ihr dort unter @SaschaStaat, den Kollegen unter @TobiJören. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Wer den Karneval feiert, dem wünsche ich ein schönes Karnevalswochenende. Und nächste Woche hören wir uns dann an gleicher Stelle wieder. Bis dann.